Wir befinden uns in der Einführung in die Vorlesung, römisch erstens, arabisch erstens. Wir starten mit klassischen Wellen und die Frage, die ihr vielleicht am Anfang beantwortet haben wollt, ist, warum wir uns eigentlich dafür interessieren sollen, ja? Was es mit diesen Wellen auf sich hat. Und in der letzten Vorlesung habt ihr bestimmt schon gehört, dass in der Quantenmechanik Wellen und Teilchen nicht wirklich unterscheidbar sind, ja? Ihr habt vielleicht von einem Experiment gehört, wo Wellen sich eigentlich teilchenartig verhalten, vielleicht vom photoelektrischen Effekt. Oder auch umgekehrt gibt es Experimente, wo sich Teilchen wellenartig verhalten. Also ihr kennt bestimmt alle auch die Beugung von Teilchen am Doppelspalt, wo ein quantenmechanisches Resultat am Ende rauskommt. Das heißt, alles, was wir uns in der Quantenmechanik anschauen, jedes Problem, jede Fragestellung, braucht eigentlich Wellengleichungen und Wellen. Ja, zum Beispiel, wenn wir anschauen wollen, wie beschreiben wir Elektronen in einem Molekül? Beschreiben wir das? Das ist vielleicht eine Vorwegnahme, aber ihr wisst sicher, beschreiben wir das durch Wellen? Ja? Also in der Quantenmechanik ganz einfach, wir kommen nicht um Wellen drumherum, wir brauchen die und deshalb steigen wir auch damit ein. Ein zweiter Grund, warum Wellen super wichtig sind, liegt sozusagen in einem großen Teil der Methoden begründet, die ihr in den Life Sciences, also in der Biologie, in der Chemie, in der Physik irgendwann mal verwenden werdet. Ihr alle kennt viele Methoden, die den Namen Spektroskopie tragen, vermute ich. Und diese Spektroskopie-Methoden sind immer Methoden, die sich die Wechselwirkung von elektromagnetischen Wellen mit Materie, mit Molekülen oder Atomen ansehen. Ja, auch dafür, damit wir die Methoden verstehen und einsetzen können, ist es wichtig, dass wir wissen, was solche Wellen eigentlich sind und wie wir sie beschreiben können. Okay, ich hoffe, ihr seid alle motiviert, jetzt euch mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und ich vermute, ihr alle kennt ungefähr 100 verschiedene Arten von Wellen, so ganz klassisch. Also ihr kennt Druckwellen, ihr kennt Schallwellen sind, ihr kennt Wasserwellen, ihr kennt elektromagnetische Wellen in Form von, was weiß ich, Mikrowelle, Radiofrequenzwellen und so weiter. Aber wir wollen, wie gesagt, ganz einfach anfangen. Ich male euch als erstes mal was hin. Falsche Richtung. Wo ihr bestimmt alle sofort wisst, was ich damit meine. Ich male euch mal eine Ortsachse. Und eine Welle, die jetzt gerade ein bisschen verrutscht ist, aber ich hoffe, ihr könnt interpretieren, was ich euch zeigen will. Machen wir es uns einfach und nehmen an, das ist zum Beispiel eine Wasserwelle auf dem Bodensee. Ja? Dann sehen wir hier einen, nennen wir Snapshot von dieser Welle, über einen bestimmten Ort aufgetragen, zu einem bestimmten Zeitpunkt aufgenommen. Oh, sorry. Sagen wir mal, das ist der Zeitpunkt T0. Ja, eigentlich wollte ich schreiben T0 gleich 0. Genau, hast du auch geschafft. Ja, also ihr seht, diese Welle hat im Ort verschiedene Amplituden an verschiedenen Positionen. Um uns das bildlich vorzustellen, es ist eine Wasserwelle, haben wir gesagt. Das heißt, wir haben Stellen, wo wir einen hohen Wasserspiegel haben und wir haben Stellen, wo wir einen niedrigeren Wasserspiegel haben. Und wir sehen, dass wir eine periodische Änderung des Wasserspiegels über den Ort haben. Ja? Die charakteristische Größe, die diese Welle beschreibt, im Ort, zum Beispiel der Abstand zwischen zwei Wellenbergen, wäre aber auch äquivalent mit dem Abstand von zwei Wellentälern. Und die bezeichnen wir gerne mit Lambda, und das ist die Wellenlänge von der Welle. Diese Welle, die wir am Bodensee beobachten, sehen wir zum Zeitpunkt T0 gleich 0. Was passiert, wenn wir jetzt zum Beispiel kurz blinzeln und wieder hinschauen? Schaut die Welle dann noch genauso aus? Tja, das ist eine schwierige Frage. Also die Antwort ist natürlich nein, sie wird nicht genauso ausschauen, sondern sie wird sich zeitlich entwickeln. Ja? Also Wellen haben nicht nur im Ort eine Amplituden-Information, sondern eben auch eine zeitlich veränderliche Amplituden-Information. Wenn wir zum Beispiel kurz wegschauen, wieder hinschauen, werden wir sehen, dass diese Welle, die wir hier zum Zeitpunkt T0 gleich 0 gesehen haben, zum Zeitpunkt T, vielleicht einfach schon ein Stückchen weitergewandert ist. Ja? Also die hat sich in dem Fall in positiver X-Richtung bewegt. Schauen wir hier dazu, die Ausbreitung findet in positiver X-Richtung statt. Wir können also diese Welle entweder anschauen, indem wir die Zeit anhalten und dann sozusagen den Ort uns anschauen oder die Amplitudeninformation im Ort anschauen. Ja. Wir können aber auch gleichzeitig einfach uns an einen bestimmten Ort von dieser Welle setzen. Zum Beispiel machen wir es uns einfach und setzen uns an den Beginn von dieser Welle. Und dann haben wir die Möglichkeit, die zeitliche Entwicklung der Welle an diesem Ort zu studieren. Und was wir sehen werden, ist, wir haben gesagt, die Welle läuft in diese Richtung, also laufen wir als erstes mal, wir starten natürlich bei einer Amplitude 0, an dieser Stelle zum Zeitpunkt 0, wie wir festgelegt haben. Und was wir sehen werden, ist, dass sich die Amplitude, die Amplitude der Welle zeitlich verändert, und zwar mit dem gleichen sozusagen charakteristischen Muster, wie wir es schon in der Ortsabhängigkeit beobachtet haben. Richtig? Was wir hier als charakteristische Größe in der Zeitdomäne für diese Welle festhalten können, ist die sogenannte Periodendauer T. Und die Periodendauer T, ich schreibe vielleicht noch dazu, das ist am Ort x gleich 0 angeschaut, und die Periodendauer T ist, das wisst ihr bestimmt auch eigentlich schon, ist 1 durch Nü, wobei Nü die Frequenz von der Welle ist. Ja? Was wir gesehen haben, ist diese Welle, wir haben sie auf zwei Arten beschrieben, wir können entweder an dieser Stelle die Zeit festhalten und sozusagen an der Welle entlanglaufen und sehen dann in X-Richtung die Änderung der Amplitude in der Welle, oder wir stellen uns an einen Ort und beobachten, wie die Welle an uns vorbeischwingt, dann sehen wir auch die Amplitudenänderung. Das Ganze wollen wir jetzt natürlich mathematisch beschreiben. Und dafür verwenden wir eine Wellenfunktion, und die nennen wir Psi. Das ist sozusagen das der griechische Buchstabe, mit dem man in der Quantenmechanik auch Wellenfunktionen schreibt. Also das könnt ihr euch gleich merken, das wird so bleiben, da werdet ihr viel von hören. Wir nennen die Funktion, die diese Welle beschreibt, Psi. Und wir haben gesehen, dass Psi sich ändert in Abhängigkeit vom Ort X, aber auch in Abhängigkeit von der Zeit T. Wir beschreiben die Welle zum einen mit einer Amplitude A, das ist sozusagen die Höhe oder die maximale Auslenkung der Welle, und dann, wenig überraschend, mit einer Sinusfunktion. Ja, also es ist eine Sinusschwingung, die wir hier anschauen, und das Argument vom Sinus gibt wieder, dass wir die Abhängigkeiten vom Ort haben, diesem Vorfaktor 2π durch Lambda, und auch die Abhängigkeit von der Zeit. Ja, und hier drin tauchen die charakteristischen Größen sozusagen für diese Welle auch auf. Die Wellenlänge und die Periodendauer. Wir haben gesagt, das ist eine Welle, die am Zeit und Ort 0 auch die Amplitude 0 hat. Und mit der Amplitude Lambda der Periodendauer und einer Startbedingungen oder Randbedingungen, die uns die Amplitude zum Beispiel zum Zeitpunkt T0 liefert, ist die Welle vollständig beschrieben. Ja. Und Ich habe hier dieses Minus reingeschrieben. Und dieses Minus tatsächlich gehört zu einer Welle, die wir hier oben gezeigt haben, sich in positiver x-Richtung ausbreitet. Ja? Es ist vielleicht ein bisschen unintuitiv, dass man denkt, das läuft zu plus x mit dem Minus hier drin. Wir werden uns jetzt mal kurz anschauen, wie sich ein bestimmter Punkt auf der Welle zeitlich entwickelt, damit wir das sozusagen verstehen können oder nachvollziehbar machen, warum dieses Minus der Ausbreitung in positive x-Richtung entspricht. Okay? Charakteristische Stellen auf dieser Welle da oben sind quasi, also wenn wir uns die Darstellung im Ort anschauen, sind die Nullstellen, ja, die Nulldurchgänge der Welle. Und wenn wir uns die ein bisschen genauer anschauen und gucken, was mit denen in der Zeit passiert, können wir verstehen, warum das Minus zur positiven x-Ausbreitung gehört. Oh, sorry. Also, wir gucken uns mal die Nullstellen an von der Wellenfunktion. Also das heißt, die Stellen, an denen die Funktion 0 ist. Genau, und wenn wir jetzt die Wellenfunktion hier oben anschauen, dann sehen wir, die Amplitude ist einfach irgendeine festgelegte Zahl, die wird uns nicht helfen, dass wir die Funktion 0 bekommen. Der Sinus, und das heißt, die ganze Wellenfunktion wird dann 0, wenn der Sinus 0 wird, richtig? Und damit der Sinus 0 wird, muss das Argument vom Sinus eine bestimmte Bedingung erfüllen. Das heißt, ich schreibe mal das Argument auf, 2pi habe ich mal ausgeklammert, x durch Lambda minus Zeit durch Periodendauer. Genau. Und wann wird der Sinus 0? Der Sinus wird dann 0, wenn das Argument ein ganzzahliges Vielfaches von Pi ist. Das ist allen bekannt, schätze ich. Und die ganze Zahl schreibe ich hier mal mit n. N kann 0, 1, 2 und so weiter sein. Ja? Jetzt kann ich einfach diese Gleichung umstellen und erhalte dann eine Beschreibung für die Ortskoordinate von der Nullstelle als Lambda durch n halbe plus t durch t. Okay? Das beschreibt, wie sich die Nullstellen von der Welle mit der Zeit entwickeln. Das heißt, wenn die Zeit größer wird, dann sehen wir, dass auch das x wächst. Ja, dann wird dieser ganze Ausdruck größer. Das heißt, wir haben mit diesem Minus geschafft, dass wir eine Ausbreitung zu größeren x-Werten beschreiben. Ja. Ich hatte schon angekündigt, dass ihr in der Quantenmechanik ziemlich viel mit Wellen zu tun haben werdet. Und damit wir nicht immer und ständig dieses ganze 2pi durch Lambda und 2pi durch... Ja, eine Frage? Oh. Dankeschön. Genau. Damit wir es leichter haben in der Schreibweise und nicht ständig diese komplizierten 2pi durch Lambda und 2pi durch t-Terme mitschleppen müssen, gibt es einfach sozusagen eine Umformulierung von dieser Wellenfunktion, indem wir zwei neue Größen einführen. Ich schreibe das mal auf, als es ist bequemer, eine Welle so zu schreiben. Genau, um die Amplitude kommen wir nicht herum, die bleibt wie sie ist. Der Sinus bleibt auch. Das Einzige, was wir machen, wir fassen sozusagen die Vorfaktoren von Zeit und Ort zusammen. Und zwar schreiben wir k mal x minus Omega mal t. Und an der Stelle vielleicht die Klammer noch offen lassen, da kommt gleich noch was dazu. Und das könnt ihr selber leicht sehen. K muss also sein 2pi durch, soll ein Lambda sein. Und das ist der, Entschuldigung. Ah, ja. Das ist der Wellenvektor. Und das hier in Omega ist, wie man auch oben schon ablesen kann, 2 Pi durch groß T und groß T ist 1 durch die Frequenz, also 2 Pi mal nü. Und dieses Omega hier ist die Winkelgeschwindigkeit. Oder man findet auch gerne Kreisfrequenz. Okay. An der Stelle hatte ich gesagt, wir lassen die Klammer noch offen. Im Moment sind wir beschränkt auf die Beschreibung von einer Welle, die zum Zeitpunkt und am Ort 0 insgesamt die Amplitude 0 hat. Aber darauf wollen wir uns gar nicht festlegen lassen. Wir wollen auch eine Welle beschreiben können, die eine von 0 verschiedene Amplitude hat, an Zeit und Ort 0. Und das schaffen wir einfach, indem wir hier in dem Sinus zum Argument noch was dazu addieren, und zwar einfach irgendeine Zahl. Ja. Und die Zahl, die nennen wir Phi, und das ist die Phase der Welle. Okay. Ah, jetzt muss ich alles runterfahren. Seid ihr fertig mit Schreiben? Okay, ich habe keine Proteste, dann packe ich das weg. Genau, bis jetzt habe ich versucht, mit diesen aufschlussreichen Zeichnungen euch diese Wellenbeschreibung nahezubringen. Wir können uns das Ganze nochmal ein bisschen professioneller anschauen mit Abbildungen aus dem Engel Read, den ihr begleitend zu der Vorlesung ja auch, glaube ich, als Lektüre empfohlen bekommen habt. Hier sehen wir einfach nochmal, könnt ihr es alle gut sehen oder sich? Also hier seht ihr einfach nochmal diese Abbildung, die ich auch versucht habe, euch wiederzugeben. Einmal können wir die Welle anschauen als eine sich in der Zeit entwickelnde Änderung der Amplitudeninformation. Ja? Das heißt, wir stehen an einem Ort und schauen, wie in der Zeit sich die Welle an uns vorbei bewegt. Und wir beobachten quasi das Gleiche, wenn wir uns zu einem bestimmten Zeitpunkt anschauen, wie die Amplitudeninformation sich im Ort bewegt. Und das ist quasi schon, ja, das ist das ganz Besondere an diesen Wellen. Die sind örtlich und zeitlich ausgedehnt, zum gleichen, ja, im gleichen Moment sozusagen. Und deshalb reite ich da so drauf rum, das ist quasi eine Welle. Genau, und hier sieht man auch nochmal die charakteristischen Größen eingezeichnet, die Wellenlänge, die Periodendauer und mit der Amplitude, die hier die maximale Auslenkung ist, und der Amplitude an einem bestimmten Zeitpunkt, ja, haben wir quasi die Welle vollständig beschrieben. Jetzt sehen wir hier auf dieser Abbildung die ganze Zeit Wellen, die immer nur diese eine X-Richtung haben, aber in Wirklichkeit ist das natürlich nicht ganz eine vollständige Beschreibung von Wellen, wie wir sie irgendwie vielleicht im Alltag erleben oder so, sondern wir würden ja in Wirklichkeit eigentlich vielleicht räumlich ausgedehnte Wellen erwarten. Und die Darstellung von solchen räumlich ausgedehnten Wellen sieht man einfach mal auf dieser Folie. Jetzt starten wir hier in der Mitte eine punktförmige Quelle, die man hier sieht. Die würde natürlich, wenn sie Wellen aussendet, die in alle Richtungen aussenden, wir würden eine sphärische Welle bekommen. Was hier dargestellt ist, sind die sogenannten Wellenfronten. Das heißt, wir würden zum Beispiel hier immer einen Wellenberg sehen an der Stelle. Ja? Es würden immer einfach diese Wellenberge aufgetragen werden in der dritten Dimension und man würde in drei Dimensionen und man würde solche Kugelschalen bekommen, eigentlich, wenn man das Ganze zeichnen würde. Okay? Also das heißt, von dieser punktförmigen Quelle nehmen wir einfach zum Beispiel die Sonne, ja? Die würde natürlich sphärische Wellen in alle Richtungen aussenden und dann würden wir solche sphärischen Wellen bekommen. Hier oben sind die sogenannten Ebenenwellen abgebildet, die euch immer wieder begegnen, da sind alle Wellenfronten parallel zueinander. Und wenn ihr eine anschauliche Vorstellung davon haben wollt, wäre zum Beispiel wieder die Sonne geeignet. Wenn die sphärische Wellen aussendet, dann sind diese Kugeln sozusagen in dem Moment, wo sie an der Erde ankommen, schon so riesig, dass wir die Krümmung kaum noch sehen. Das heißt, von der Erde aus könnten wir vielleicht das Sonnenlicht als ebene Welle beschreiben. Genau, und hier unten wäre noch der Fall von Zylinderwellen gezeigt. Wenn man jetzt einen Spalt hat und da Licht durchsendet, dann bekommt man eben solche Zylinderwellen, ja, zylindrische Wellenfronten sozusagen. Genau. Mal das Licht wieder an, das Bild aus und dann widmen wir uns neuen Herausforderungen. Bisher haben wir uns immer eine einzige Welle angeschaut, sozusagen mit ihrer Ausdehnung in Ort und Zeit. Aber natürlich können wir auch immer und jederzeit zwei oder mehr Wellen an einem Ort haben. Und ich schätze mal, es ist auch längst bekannt, was diese Wellen machen, wenn sie sich an einem Ort treffen. Es gibt da, ja, wie heißt das, was passiert, wenn wir mehrere Wellen haben, die an einem Ort zusammentreffen? Traut euch. Ja. Genau, das Stichwort ist Interferenz. Die Wellen interferieren miteinander, das heißt, die überlagern sich in ihren Amplituden, einfach ohne sich wirklich weiter zu stören, ja. Die ohne Beeinflussung durcheinander addiert man quasi die Amplituden von zwei oder mehr Wellen, die am gleichen Ort zusammentreffen. Okay, und ihr wisst auch alle, dass es zu einer, sagen wir, additiven Überlagerung von Wellen kommen kann, wenn Wellenberge aufeinandertreffen, sodass sich die insgesamte Intensität der Welle verstärkt. Stichwort hier kennt ihr bestimmt auch. Jemand, wie das heißt, wenn wir eine Verstärkung der Welle haben? Ja. Gerne nochmal. Das wäre die konstruktive Interferenz und wenn sich die Wellen gegenseitig auslöschen, dann ist es eine destruktive Interferenz, die wir beobachten können. Genau. Soweit, so gut. Es können aber auch noch ganz andere Zeitabhängigkeiten sozusagen auftreten, wenn wir mehrere Wellen übereinander lagern. Und ich würde gerne mal ein Beispiel vorstellen. Oh, jetzt die hier. Wir nehmen einfach zwei Wellen. Und wir nehmen an, die haben entgegengesetzte Richtung. Aber die haben die gleiche Amplitude. Und die haben tatsächlich auch die gleiche Frequenz. Damit sich jeder vorstellen kann, was wir eigentlich anschauen, gehen wir mal wieder zurück zu den Wasserwellen. Also das heißt, wir gehen her und erzeugen an einem bestimmten Ort, hier bei meiner rechten Hand sozusagen, eine Wasserwelle, die sich ausbreitet, zum Beispiel auch in diese Richtung. Und dann erzeugen wir am Ort meiner linken Hand eine zweite Wasserwelle, die sich in die entgegengesetzte Richtung ausbreitet und zwischen diesen beiden Quellen überlagern sich dann diese beiden Wellen. Ja? Das gleiche Phänomen kann man auch beobachten, wenn man eine von diesen Wellen erzeugt an einem Ort und diese Welle sich dann gegen eine Wand einfach ausbreiten lässt. Die Welle läuft auf die Wand zu, also in diese Richtung, wird reflektiert und läuft dann eben gleich auch wieder zurück. Ja? Dann habe ich das gleiche Phänomen quasi geschaffen. Was passiert, wenn ich mir dieses Problem anschaue? Was wird das Resultat sein? Weiß jemand, wie die Wellen sich verhalten? Zwischendrin, wo sie sich überlagern? Ja? Genau, dann erhalten wir am Ende eine stehende Welle. Und ich Ich würde sagen, wir rechnen das einfach mal nach und schauen, was so eine stehende Welle ist. Ja? Indem wir einfach wirklich dieses Problem mal aufschreiben. Wir schreiben also eine Wellenfunktion auf, die unsere Überlagerungswelle am Ende darstellen soll. Hängt wieder von x und t ab, wir nennen sie auch Psi. Und wir überlagern zwei Wellen, jeweils mit Amplitude a. Und die eine ist eine Sinuswelle mit Ausbreitung in positiver x-Richtung. Die andere Welle ist eine Sinuswelle mit Ausbreitung in negativer x-Richtung. Ja, soweit so gut. Beide haben die gleiche Amplitude. Und das sagt uns jetzt erstmal noch nicht so viel. Damit wir uns anschauen können, was hier wirklich passiert, greifen wir sozusagen tief in die trigonometrische Trickkiste und benutzen eine trigonometrische Identität, die man zum Beispiel in der mathematischen Formelsammlung im Bronstein oder ähnlichem nachschauen kann. Ja. Und zwar benutzen wir, dass der Sinus von Alpha plus oder minus Beta das gleiche ist wie Sinus Alpha mal Cosinus Beta plus oder minus, je nach Vorzeichen, den Cosinus von Alpha mal den Sinus Beta. Okay? Diese Identität lassen wir jetzt einfach auf unsere Wellengleichung los. Wir rechnen es einfach mal zusammen durch und bekommen dann, die Amplitude bleibt vorne stehen. So, jetzt wenden wir das Ganze erstmal auf den ersten Sinus an. Wir bekommen also einen Sinus von kx mal einen Cosinus von Omega t. Also ich mache die Klammern lieber hin. Dann haben wir hier das Minus stehen. Also benutzen wir auch hier das Minus. Ja. Dann kriegen wir einen Cosinus kx mal den Sinus Omega t. Und damit haben wir die erste Welle, die in positiver x-Richtung sich ausbreitet, umgeschrieben. Jetzt müssen wir dazu noch die zweite Welle addieren und die kriegt genau hier vorne auch den Sinus kx Cosinus Omega t. Okay, das ist wieder dieser Teil. Jetzt haben wir hier das Plus, also wählen wir auch das Plus in der trigonometrischen Identität und kriegen einen Cosinus von kx mal den Sinus Omega t. Und damit haben wir alles umgeschrieben. Ja, wir sehen jetzt, wir haben hier zwei Summanden, die gleich sind, aber unterschiedliches Vorzeichen tragen. Die fallen also einfach raus. Und wir kriegen, so jetzt geht mir gerade der Platz aus, ich werde mal hier rüber umziehen. Genau. Das heißt, was wir bekommen, wenn wir das hier zusammenfassen, was uns übrig bleibt, kriegen wir die doppelte Amplitude und es bleibt der erste Teil sozusagen übrig, der Sinus kx mal der Cosinus Omega t. Okay? Und was wir jetzt gemacht haben, ich hoffe, es sieht jeder, wir haben tatsächlich ein Produkt zweier Funktionen als Ergebnis erhalten und eine von diesen Funktionen hängt nur noch vom Ort ab, die zweite hängt nur noch von der Zeit ab. Ja? Also das ist wirklich was Neues. Wir hatten vorher zwei Sinusfunktionen, die beide von Ort und Zeit abhängig waren. Und jetzt haben wir diese, die Abhängigkeit von Ort und Zeit getrennt. Und wir haben eine Zeitabhängigkeit, eine Ortsabhängigkeit. Um das Ganze nochmal sozusagen deutlich zu machen, können wir es auch umschreiben als Psi von x. Das soll jetzt einfach mal diese ganze zeitabhängige Funktion hier vorne sein, die quasi nichts anderes ist als eine Sinusschwingung mit doppelter Amplitude mal eine Zeitabhängigkeit. So, und was das Besondere daran ist, können wir uns jetzt vielleicht mal anschauen, indem wir uns überlegen, wie die zugehörige oder wie diese Wellenfunktion eigentlich ausschaut. Wir zeichnen uns mal auf als erstes, wie dieses Psi ausschaut, dieses Psi von x hier vorne. Das ist einfach, haben wir gesagt, ein Sinus, ja. Und jetzt können wir mal überlegen, welchen Einfluss dieser zeitabhängige Term hat. Angenommen, der Cosinus von Omega t wird 1, dann passiert nicht viel, ja? Dann haben wir das. Dann haben wir das, was wir eigentlich vorher schon als Psi hingezeichnet haben. Wir nehmen es nur mit 1 mal. Ja? Das ist der Fall, den wir für Cosinus gleich 1 beobachten. Wenn wir jetzt aber die Zeit so wählen, dass Cosinus von Omega t zum Beispiel gleich minus 1 ist, dann nehmen wir die Funktion mit minus 1 mal und wir bekommen diese Welle. Dann nehmen wir noch, ganz interessant natürlich, was passiert, wenn der Cosinus von Omega t 0 ist. Dann ist die ganze Welle 0. Und vielleicht schauen wir uns einfach noch irgendwas dazwischen an. Also zum Beispiel ein Cosinus, der gerade den Wert sozusagen ein halb hat. Ja, dann kommt irgendwas zwischendrin raus. Ja. Achso, ich meine Phi tatsächlich. Also das ist einfach, ich könnte es nennen, wie ich will. Ich will einfach nur definieren, dass ich irgendwie eine Funktion habe. Ich wollte nur deutlich machen, ja, es gibt einen Teil der Funktion, der nur von der Zeit abhängt. Und Psi wäre dann die ganze Wellenfunktion, okay? Also das war nur zur Verdeutlichung. Es gibt einen zeitabhängigen, in einer zeitabhängigen und einen ortsabhängigen Teil von dieser Wellenfunktion. Ja. Und was wir jetzt hier sehen bei dieser stehenden Welle, ist zum einen der Grund, warum das Ganze stehende Welle heißt, weil die Knoten hier, das heißt die Nulldurchgänge von dieser stehenden Welle, sich mit der Zeit überhaupt nicht verändern. Ja? Die bleiben ortsfest. Es gibt Knoten von der stehenden Welle, wo immer 0 ist, wo die Wellenfunktion immer den Wert 0 annimmt. Und es gibt dazwischen Schwingungsbäuche, wo die Amplitude sich vergrößert und verringert. Ja? Und das ist erstmal bemerkenswert und zweitens auch relevant für die Quantenmechanik, denn mit diesen stehenden Wellen zum Beispiel kann man später mal stationäre quantenmechanische Zustände beschreiben oder auch ein Elektron im Wasserstoffatom. Ja. Genau. An der Stelle würde ich vielleicht auch gerne wieder sozusagen die professionelle Darstellung dieser stehenden Welle zeigen mit ein paar Abbildungen. Okay. Diese Abbildung aus dem Engel Read ist erstmal quasi das Gleiche, was ich versucht habe, hier unten an der Tafel zu skizzieren. Ja, einfach für verschiedene Zeiten, hier in Bezug auf die Periodendauer, ist die Amplitude dieser stehenden Welle aufgezeichnet. Hier ist es übereinander und nicht so durchgemischt, wie ich das hier gemacht habe. Was man sieht ist, dass die Knoten der stehenden Welle ortsfest bleiben. Das heißt, die Amplitude der stehenden Welle ist zu allen Zeiten null an den Positionen, wo diese gestrichelten senkrechten Linien sind. Ja? Eine anschauliche oder eine, sagen wir, lebendige Darstellung von dieser stehenden Welle findet sich zum Beispiel hier. Kann man sich es vielleicht noch ein bisschen besser vorstellen. Die Knoten bleiben immer stehen und dazwischen schwingen die Schwingungsbäuche hoch und runter. Ja? Was man hier auch sieht, ist, dass der Abstand zwischen den Knoten das halbe von der ursprünglichen Wellenlänge beträgt. Kann man eigentlich ganz deutlich erkennen. Okay, und das wäre sozusagen eine lebendige stehende Welle. Vielleicht interessant, einfach diese stehende Welle. Damit kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, mit was wir es zu tun haben. Gut, sind an der Stelle Fragen? Nee? Wenn nicht, dann könnten wir vielleicht an der Stelle auch 5 Minuten Pause einschieben. Ja? Okay. Seid ihr wieder bereit? Ich würde es nochmal versuchen mit meiner Darstellung der mehrdimensionalen... Sind wir soweit? Mit meiner mehrdimensionalen stehenden Welle. Oh, fast. Also, ich sage schon mal vorneweg, es wird sich um so eine Art ringförmige stehende Welle handeln. Man sieht deutlich, dass an dieser und an jener Stelle einfach diese Schwingungsknoten sitzen, wo keine Auslenkung stattfindet und in die anderen Richtungen schwingt das ganze System. Ja? Genau. Ich hoffe, damit ist die stehende Welle eindrucksvoll im Gedächtnis geblieben. Und dann können wir uns jetzt neuen Phänomenen widmen. Zum Beispiel, nachdem wir jetzt wissen, wie so eine Welle eigentlich ausschaut, wollen wir uns anschauen, wie sich so eine Welle ausbreitet. Ja? Machen wir hier drüben weiter. Also das nächste Unterkapitel wäre die Ausbreitung von klassischen Wellen. Und zwar schauen wir uns diese Ausbreitung in einem sogenannten nicht-dispersiven Medium an. Nicht-dispersiv bedeutet, dass sich alle Frequenzen in dem Medium gleich schnell ausbreiten. Auch ein anschauliches Beispiel hierfür wäre, wenn Sie zum Beispiel Blockflöte spielen, dann ist das Medium, das Sie benutzen, natürlich die Luft. Und nicht dispersiv ist diese Luft, wenn sich alle Frequenzen, also alle verschiedenen Töne, die Sie mit der Blockflöte erzeugen, mit der gleichen Schallgeschwindigkeit ausbreiten, was ja auch grob so ist. Ja, also das wäre ein nicht dispersives Medium. Das heißt, wir schauen uns die sogenannte klassische nicht dispersive Wellengleichung an. Genau. Diese Gleichung beinhaltet als allererstes mal die zweite partielle Ableitung unserer Wellenfunktion nach dem Ort. Und diese zweite Ortsableitung der Welle ist über einen Faktor 1 durch V Quadrat verknüpft mit der zweiten Zeitableitung dieser Wellenfunktion. Ja. Das ist eine Gleichung, da stehen jetzt, wie wir gesehen haben, die Ableitungen drin nach dem Ort, nach der Zeit. eine Gleichung, in der Ableitungen von einer Funktion mit der Funktion irgendwie in Verbindung gesetzt werden, oder wie in dem Fall verschiedene Ableitungen miteinander, nennt man Differentialgleichung. Ja. Okay. Man kürzt es gerne als DGL ab. Ich frage mal kurz nach. Dieses geschwungene D, was ich da vorne hingeschrieben habe, das ist Ihnen ein Das ist euch ein Begriff. Ja? Also ihr wisst, was partielle Ableitungen sind, wie das Ganze funktioniert. In einem Satz, man leitet diese Funktion nicht nach allen ihren Abhängigkeiten ab, sondern nur nach dem Ort und an der Stelle nur nach der Zeit. Ja? Okay? Und was eine Differentialgleichung ist, wisst ihr eigentlich vermutlich auch aus irgendwie Mathe oder so. Ja, genau. Und ja, ihr habt auch bestimmt verschiedene Methoden. Ja. Ja, ich wollte mich gerade noch kurz vor dem V-Quadrat drücken. Da kommt, ich sage es gerne dazu. Dieses V, dieser Zusammenhang zwischen X und T, hat zwischen Orts- und Zeitableitung, hat sozusagen die Dimension einer Geschwindigkeit. Das handelt sich hierbei um eine Größe, die man als die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle definieren kann. Um mal kurz das vielleicht zu illustrieren, hier haben wir irgendwas mit Sekunde Quadrat, hier haben wir irgendwas mit Meter Quadrat, also haben wir insgesamt hier irgendwas, was Meter Quadrat mit Sekunde Quadrat verknüpft, in Zusammenhang bringen muss. Wir sehen, dass die Dimension schon mal passt, also die Einheit sozusagen. Und wir werden später an einem Beispiel noch sehen, wie das V-Quadrat eben wirklich die Ausbreitungsgeschwindigkeit von der Welle ist. Ja, ich will jetzt gar nicht anfangen, diese Differentialgleichung zu lösen. Ich kann nur verraten, es handelt sich um eine Wellengleichung und im Allgemeinen sind die Lösungen von der Wellengleichung bezeichnen wir als Wellen. Damit wir trotzdem noch so ein bisschen in Erinnerung rufen, wie Differentialgleichungen funktionieren oder wie man zum Beispiel auf eine Lösung für eine Differentialgleichung kommen kann, möchte ich nochmal ein einfaches Beispiel zu Hilfe nehmen. Und zwar die Differentialgleichung f von x ist gleich minus f' von x. Also daran sieht man ganz gut, eine Differentialgleichung löse ich, indem ich eine Funktion suche, die die Bedingung, die in der Differentialgleichung genannt ist, erfüllt. Ja? Das ist klar. Hier suche ich eine Funktion, die genau ausschaut wie das Negative ihrer ersten Ableitung nach x. Also dieser Strich, den ich hier gemacht habe, der soll die x-Ableitung sein. Ich hoffe, die Schreibweise ist auch vertraut. Ja? Also hier suche ich eine Differentialgleichung, die diese Bedingung erfüllt. Ja? Hier suche ich eine Funktion, mindestens eine Funktion, die diese Bedingung erfüllt. Und was ist eine beliebte Art und Weise, eine Differentialgleichung zu lösen? In so einem Fall zum Beispiel. Genau, also das professionelle Erraten von Lösungen ist wirklich ganz wichtig, um Differentialgleichungen zu lösen. Und fällt jemandem ein, wie man diese, ja? Minus x, ein Sinus von x. Wenn ich den Sinus von x hier einsetze, ja, wir haben weitere Vorschläge, hat noch jemand einen? Genau. Genau, also wir könnten zum Beispiel mal versuchen, was passiert, wenn wir f von x ist e hoch minus x einsetzen. Und wie probieren wir aus, ob die Gleichung gelöst wird, also ob diese Funktion die Differentialgleichung löst. Wir setzen einfach mal ein, beziehungsweise wir bestimmen als erstes mal, ich quetsche es noch hier unten hin, f' von x und das wäre minus e hoch minus x. Das heißt, wenn wir bestimmen, minus f' von x, das soll ein f sein, das soll ein x sein, dann wäre das e hoch minus x Und das wiederum ist das gleiche wie f von x. Das heißt, an der Stelle haben wir es geschafft, eine Lösung für diese Differentialgleichung zu finden. Ja? Also das nur als Erinnerung, was es mit diesen Differentialgleichungen auf sich hat. Und die können natürlich beliebig einfach oder kompliziert werden. Und es ist auch gar nicht unsere Hauptaufgabe, hier Differentialgleichungen zu lösen. Sondern was ich jetzt machen würde, ich würde zur Wellengleichung zurückgehen, zu der klassischen nicht-dispersiven Wellengleichung und würde mal eine Lösung vorschlagen, von der ich überzeugt bin, dass sie die Gleichung löst. Wie ist es mit diesen Differentialgleichungen? Ist die Lösung, die ich jetzt vorschlage, dann die Lösung? Natürlich nicht, ne? Also was ich deutlich machen will, es gibt nicht nur eine Funktion, die so eine Differentialgleichung löst, sondern es gibt viele Funktionen, die die Differentialgleichung lösen können. Das heißt, was wir uns jetzt anschauen, ist nur irgendeine beliebige Lösung. Auch eine, die nicht allzu kompliziert ist. Der klassischen nicht-dispersiven Wellengleichung. Ihr wisst, was ich meine. Genau, und die Lösung, die ich euch vorschlage, ist eine große Überraschung. Denn ich würde mal sagen, wir nehmen a mal Sinus kx minus Omega t plus, nehmen wir noch eine Phase dazu. So. Und was wir... Moment. Genau. Was wir jetzt einfach mal machen wollen, ist überprüfen mit der Wellengleichung, die hier oben noch steht, ob ich recht habe, ob das tatsächlich eine Lösung für die Gleichung ist. Und wie machen wir es wieder? Wir setzen einfach mal diese Funktion, von der wir glauben, dass sie die Bedingungen da oben erfüllt, setzen wir einfach mal ein. Wir machen sozusagen eine Probe. Also fangen wir mal auf der linken Seite der Gleichung an. Da steht, wir sollen auf der linken Seite der Wellengleichung eine zweite Ortsableitung ausrechnen. Wir machen erstmal langsam und rechnen erstmal die erste partielle Ableitung nach dem Ort aus. Und das ist ein a, eine Amplitude, die konstant bleibt. Und wenn ich den Sinus ableite, dann kriege ich an der Stelle einen Cosinus. Kx minus Omega t plus Phi. Allerdings muss ich jetzt noch die innere Ableitung bilden von diesem Cosinus. Und hier steht im Zusammenhang mit dem x ein Vorfaktor k. Das heißt, das Ganze mal k. Genau, mit der ersten Ableitung bilde ich dann nicht sehr ordentlich. Die zweite Ableitung, gleiches Spiel. Diesmal muss ich das a kann ich abschreiben, den Cosinus ableiten. Die Ableitung vom Cosinus ist minus Sinus, genau, minus den Sinus vom Argument mal k und noch ein k vom Nachdifferenzieren, also habe ich ein k-Quadrat an der Stelle. Und schreibe mal dazu, das ist die linke Seite, dann nehmen wir uns mal die rechte Seite von dieser Gleichung vor, da wird die, ja? Ja, genau. Genau, die rechte Seite, da ist die Zeitableitung gefordert. Und ich glaube, das kriegen wir jetzt wahrscheinlich in einem Schritt hin. Wir wissen, dass der Sinus zweimal abgeleitet den Minussinus gibt. Wir wissen, dass wir nachdifferenzieren müssen. Hier haben wir allerdings das Omega, was wir zweimal mit einem Minus zusammen rausziehen, macht aber wieder einen Plus. Also landen wir am Ende da. Okay. Damit seid ihr hoffentlich alle einverstanden. Jetzt versuchen wir in dem nächsten Schritt. Das mal in die Ergebnisse für unsere Ableitungen in die Gleichung einzusetzen. Und wir können die linke Seite einfach abschreiben. Auf der rechten Seite dürfen wir jetzt unser 1 durch v Quadrat nicht vergessen. Und dann können wir den die rechte Seite auch einfach abschreiben, die wir gerade berechnet haben. Genau. Und was wir jetzt sehen, ist natürlich das a und den Sinus. Den können wir sozusagen rausschmeißen, der taucht auf beiden Seiten auf, dieser Gleichung. Kürzen wir sozusagen weg und was dann übrig bleibt, ist nichts anderes als k Quadrat ist gleich Omega Quadrat durch v Quadrat und das wiederum ist natürlich äquivalent zu v ist Omega durch k. Ja, ich hatte ja versprochen, wir sehen, dass es die Dimension von einer Geschwindigkeit hat. Das heißt, also das hier ist sozusagen wichtig. Und das Ganze können wir jetzt auch noch umformen, indem wir einsetzen, was wir vorher für Omega und K uns ausgedacht haben. Wir haben hier ein Omega, das ist 2 Pi mal Nü. Und dann haben wir das geteilt durch K, das ist 2 Pi durch Lambda, also das Lambda kommt hier oben hin. Das heißt, wir haben hier Nü mal Lambda und wenn man sich da die Einheiten anschaut, ja, dann hat man hier eine Frequenz. Das heißt, das ist 1 pro Sekunde, ja, mal eine Wellenlänge, die wird in Meter angegeben. Das heißt, wir haben hier Meter pro Sekunde und so kann man eigentlich ganz gut nachvollziehen, dass dieses Omega durch K eine Geschwindigkeit ist, und zwar die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle. Was wir aber außerdem gezeigt haben, ist vor allem, dass mit diesem V ist Omega durch K unsere Wellengleichung, die ich hier vorgeschlagen habe, die Wellenfunktion, die ich vorgeschlagen habe, die Wellengleichung löst. Und wir haben hier also eine klassische Welle gefunden, die wir durch die Wellengleichung beschreiben können. Ja. Gibt es Fragen an der Stelle? Nee? Ja, dann würde ich sagen, haben wir mit den klassischen Wellen ganz gut schon jetzt was rausgefunden. Wir haben die Wellen beschrieben, wir haben die Ausbreitung von den Wellen beschrieben. Wir haben gesehen, dass alle Amplituden, mit denen wir gearbeitet haben, oder alle, ja, ganz allgemein die Funktionen, mit denen wir gearbeitet haben, waren alle reell. Wir konnten uns das Ganze anschaulich machen mit Schall- und Wasserwellen. Ja, also wir sind jetzt eigentlich schon ganz weit gekommen. Und jetzt ist aber so, dass wenn wir zur Quantenmechanik übergehen, dass wir dann eigentlich immer es mit komplexen Wellenfunktionen zu tun haben werden. Ja, zum Beispiel komplexe Amplituden möglich. Und wenn wir versuchen würden, die Quantenmechanik mit diesen trigonometrischen Funktionen zu beschreiben, dann würden wir uns mehr Mühe aufhalsen, als eigentlich gut wäre. Deshalb versuche ich jetzt als erstes nochmal kurz einen Einstieg in die eine Wiederholung von den komplexen Zahlen zu geben. Ganz kurz. Und danach schauen wir uns mal an, was wir eigentlich von den klassischen Wellen in Bezug auf die Quantenmechanik haben und wie wir von der klassischen zu einer quantenmechanischen Welle kommen. Okay? Machen wir mal den Einschub, komplexe Zahlen. Super wichtig bei den komplexen Zahlen ist diese verrückte Zahl i. von der wir wissen, dass i² minus 1 ist, beziehungsweise von der wir wissen, dass i die Wurzel aus minus 1 ist. Ja? Mit dieser Zahl i können wir unsere komplexen Zahlen aufschreiben. Die komplexe Zahl, die wir schreiben wollen, wäre zum Beispiel c. Und die wäre dann zum Beispiel a plus i mal b, wobei dieses a und dieses b reelle Zahlen sind. Ja? Jede komplexe Zahl hat eine komplex konjugierte. Die nennt man gerne C Stern. Und ich hoffe, das ist alles kalter Kaffee für euch sozusagen. C Stern ist A minus I mal B. Okay? Ich kann eine komplexe Zahl in der komplexen Ebene darstellen. Die komplexe Zahlenebene hat zwei Achsen. Auf der einen Achse trage ich den Realteil der Zahl auf, der komplexen Zahl auf, auf der anderen den Imaginärteil. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt meine Zahl c, die komplexe Zahl c auf dieser Ebene auftragen will, dann weiß ich, dass ich auf dem Realteil einen Beitrag a habe und auf dem Imaginärteil einen Beitrag b. Das heißt, ich kann die komplexe Zahl c als Vektor in der komplexen Zahlenebene darstellen. Okay? Der Betrag von einer komplexen Zahl ist die Wurzel aus der komplex konjugierten mal der komplexen Zahl. Das heißt, im Fall von c wäre das die Wurzel aus a² plus b². Ja. Und ich kann mit dieser Information, und das ist halt dann sofort die Länge von diesem Vektor. Ja? Das ist der Betrag von c. Das heißt, ich kann die komplexe Zahl c auch noch darstellen als sozusagen die Länge ihres Betragsvektors oder die Länge ihres Vektors, also den Betrag, mal e hoch i Theta, wenn Theta der Winkel zwischen dem Vektor von c und der Realteilachse ist. Also ich hoffe, das ist auch bekannt. Ist es bekannt, dass ich mit e hoch i Theta sozusagen den Einheitskreis in der komplexen Ebene abbilden kann? Ja, ist sozusagen ein Zeiger, je nach Winkel komme ich sozusagen auf dem Einheitskreis in der komplexen Ebene raus. Das heißt, das ist eine Möglichkeit, um komplexe Zahlen darzustellen. Ja? Und so, jetzt hier unten wieder auf der letzten Rille schreibe ich was ganz Wichtiges hin. Mit dieser Art der Darstellung kann ich auch, hier nehme ich jetzt mal einen beliebigen Winkel Alpha, eine komplexe Exponentialfunktion darstellen als Cosinus von Alpha plus i mal Sinus Alpha. Das ist die Eulersche Formel und die kennt ihr vermutlich auch alle aus der Mathe-Vorlesung. Ja? Das heißt, diese Abbildung auf den Einheitskreis kann ich durch sozusagen oszillierende Beiträge auf den beiden Achsen auch darstellen. Ja, mit, dieser Rückerinnerung an die komplexen Zahlen schauen wir uns nochmal unsere Wellenfunktion an, die wir vorhin klassisch betrachtet haben. Und wir wollen mal versuchen, diese klassische Welle, die wir vorher ganz reell dargestellt hatten, jetzt mit komplexen Zahlen darzustellen. Die Wellenfunktion kennt ihr alle auswendig inzwischen. Die war der Sinus von kx minus Omega t plus diese Phase. So, und einen Sinus kann ich in einen Kosinus überführen, indem ich ihn Phasen verschiebe oder indem ich die Phase anpasse. Also habe ich das A vergessen. Also wir haben A mal, wir können das Ganze umschreiben in K mal Cosinus Kx minus Omega t plus Phi. Und damit das Ganze auch wirklich stimmt mit dem ist gleich hier, muss ich um Pi halbe Phasen verschieben. Dann wandern der Cosinus und der Sinus aufeinander. So. Und das schreibe ich jetzt einfach sozusagen aus Bequemlichkeit um. So, und wenn ich das hier einfach zusammenfasse und Phi' nenne, dann kann ich diese Wellenfunktion aus dem Sinus in einen Cosinus überführen. Ja. Und der nächste Schritt wäre, dass wir diese Eulersche Formel mit einbeziehen. Wir haben hier einen Cosinus stehen und die Eulersche Formel sagt uns, dass wir den Cosinus als den Realteil von einer komplexen E-Funktion auffassen können. Ja? Das heißt, wir könnten unsere Wellenfunktion einfach auch schreiben als Realteil von A mal e hoch i, ja, da haben wir die komplexe Exponentialfunktion, mal kx minus Omega t plus dieses Phi-Strich und haben immer noch das Gleiche dastehen. Das ist sozusagen die gleiche klassische Welle. Was wir hier machen, ist, wir schreiben sie als komplexe Exponentialfunktion und das schaut erstmal natürlich furchtbar viel komplizierter aus. Allerdings wird sich herausstellen, dass für die Wellenbehandlungen, die ihr in der Quantenmechanik später machen wollt, diese Darstellung als komplexe E-Funktion viel, viel einfacher ist. Ja? Das heißt, was wir eigentlich jetzt schon dastehen haben, also ist das allen klar? Ich höre keine Proteste. Hat jemand Fragen dazu? Nein? Alles klar? Was wir eigentlich schon dastehen haben, ist sozusagen eine quantenmechanische Welle, ja, die eben eine komplexe E-Funktion ist und die ja, als Realteil eben diese klassische Welle hatte. In der Quantenmechanik werden wir in Zukunft darauf verzichten, den Realteil von diesen Wellen zu bilden, den Realteil auszuwählen. Das heißt, wir haben dann mit Wellenfunktionen zu tun, die so ausschauen. Ja. Nee, wir lassen in der Quantenmechanik auch nicht den Realteil weg. Hier, oh, es ist genau umgekehrt, sozusagen. Hier in der klassischen Mechanik reicht uns der Realteil der Welle aus, um, sagen wir, unsere Wasserwelle zu beschreiben. Wir haben diese Wasserwelle, wir beschreiben die durch den Kosinus. Wir haben eine reelle Amplitude. In der Quantenmechanik kann es komplexe Amplituden geben. Das heißt, in der klassischen Mechanik reicht der Realteil für die Beschreibung. Da reicht der Kosinus. Was hier steht, ist aber ja Realteil plus Imaginärteil. Da ich nicht den Realteil bilde, habe ich die komplette komplexe E-Funktion dastehen. Das heißt, wenn das hier dasteht, wir können es einfach mal einsetzen, dann ist es A mal, und da steht jetzt beides drin, der Kosinus von Kx minus Omega t plus Psi Strich plus I mal Sinus. Ja? Also hier ist alles drin, Real- und Imaginärteil, und hier schmeiße ich quasi den Imaginärteil raus, weil ich gar nicht so richtig weiß, was klassisch eigentlich der Imaginärteil sein sollte. Vielleicht, um auch das Ganze noch ein bisschen, also wir haben noch ein bisschen Zeit, es schaut ja erstmal vielleicht ein bisschen erschreckend aus, dass da dieses I drin steht, und das ist total kompliziert und man weiß gar nicht, was man sich vorstellen soll. Was wir machen können, ist einfach mal diese quantenmechanische Welle. Auch in die Wellengleichung einsetzen, die wir vorhin angeschaut haben. Also, das heißt, wir versuchen einfach mal, was passiert, wenn wir diese Welle hier in die Wellengleichung einsetzen. Das heißt, dann würden wir auf der linken Seite ausrechnen müssen, d² nach dx² von, ich schreibe es mal kurz hin, a mal e hoch i kx minus Omega t plus Phi Strich. So, machen wir erstmal die erste Ableitung. Wir sehen, das a können wir wieder einfach rausziehen, und dann müssen wir diese komplexe E-Funktion ableiten. Das heißt, wir kriegen einfach wieder die E-Funktion raus. Und jetzt müssen wir nachdifferenzieren. Jetzt müssen wir noch die innere Ableitung machen. Das heißt, in dem Moment, wo wir das machen, kriegen wir aus der X-Ableitung ein mal IK hinten dran. Ganz schön eklig hier, dann mit dem I da unten drin. Also um sich vorzustellen, was man eigentlich da vor sich hat, ja. Mit diesen komplexen Zahlen ist ja doch kompliziert. Aber wenn wir jetzt hergehen und die zweite Ableitung nach dem Ort bilden, von unserer, ja, nennen wir es quantenmechanischen Welle, es ist halt einfach eine Welle, dann leiten wir das hier oben nochmal ab. Das heißt, wir haben wieder die Amplitude, wir leiten die E-Funktion ab, die wird erstmal sie selbst. Wir haben schon den IK hier unten stehen. Und bei der zweiten inneren Ableitung kriegen wir das gleich nochmal raus. Also wir haben ein IK-Quadrat, und jetzt wird es wieder angenehm. Ja? Weil was jetzt passiert ist, dass hier einfach wirklich nur, was anders, I-Quadrat ist minus 1. Hier steht minus K-Quadrat mal A e hoch I Kx minus Omega t plus Strich. Also ich hoffe, ihr wisst, was hier stehen soll, weil lesen kann man es wahrscheinlich jetzt mittel. Ja, das heißt, wir haben bei der Ableitung, dadurch, dass wir die zweiten Ableitungen nach Zeit und Ort miteinander verknüpfen, im Ort hier schon mal dieses hässliche I rausgeworfen. Wenn wir die zweite Zeitableitung machen, also ich würde jetzt auch mal versuchen, das in einem Schritt hinzuschreiben. Dann kriegen wir quasi wieder das Gleiche. Das A bleibt stehen, die E-Funktion abgeleitet, gibt sich selber sozusagen. Ich bekomme beim Nachdifferenzieren immer ein Minus I Omega aus dem Exponenten. Das heißt, ich bekomme ein Minus I Omega Quadrat. Das heißt, ich bekomme ein Minus, also ich bekomme ein Minusquadrat und insgesamt ein Minus Omega Quadrat A e hoch i kx minus Omega t plus Psi Strich. Und jetzt kann ich wieder diese beiden Seiten gleichsetzen mit dem V-Quadrat dazwischen. Was ich schon hier direkt sehe, ist, dass beim Gleichsetzen natürlich das a und die Exponentialfunktion sich wieder rauskürzen werden, weil die auf beiden Seiten stehen. Und wir bleiben wieder mit einem Zusammenhang von k und Omega mit v. Ich schreibe es trotzdem mal ganz hin. Also wir haben minus a mal k Quadrat e hoch i kx minus Omega t plus phi Strich. Das ist sozusagen die linke Seite von der Wellengleichung mit der komplexen Exponentialfunktion. Und das ist, wenn ich in die rechte Seite einsetze, minus 1 durch V Quadrat mal Omega Quadrat A e hoch i kx minus Omega t plus Psi Strich. An der Stelle kann ich wieder die A's und die Exponentialfunktionen rauswerfen. Die stehen auf beiden Seiten und ich bleibe mit k Quadrat ist gleich, die Minusse fallen auch weg. Omega Quadrat durch V Quadrat. Und hiermit haben wir gezeigt, dass auch diese komplexe E-Funktion die Wellengleichung löst, die wir vorhin aufgestellt haben. Ja, auf die gleiche Art und Weise mit dem gleichen Ergebnis. Gibt es noch irgendwelche Fragen dazu? Vielleicht auch zu Schritten, die vorher passiert sind, die nicht ganz klar sind? Ja. Okay, dazu hilft es vielleicht, wenn man sich ein Bildchen aufmalt. Der Sinus, also wenn ich die Amplitude von einem Sinus zum Beispiel bei den Ort auftrage, wenn ich den Sinus x aufschreibe, dann wird er bei 0 starten, das wäre zum Beispiel der Sinus x, ja, und dann bei Pi und 2π und bei ganzzahligen Vielfachen von Pi einen Nulldurchgang haben. Wenn ich jetzt den Cosinus aufmale, dann startet der bei 1. Ich versuche es mal irgendwie gescheit zu zeichnen. Oh. Ja, das soll der Cosinus von x sein. Das heißt, die Wellen haben ja die gleiche Form sozusagen, sie haben die gleiche 2π-Periodizität, das heißt, ich kann sie einfach aufeinander schieben und ich schaue mir jetzt an, welchen x-Wert brauche ich beim Cosinus, damit ich den gleichen Wert rausbekomme wie beim Sinus. Okay, das ist so die Überlegung. Also man kann die aufeinander draufschieben, diese Funktionen, indem man sie einfach um diesen Unterschied da verschiebt auf der x-Achse. Also beide Funktionen sind 2π-periodisch. Das heißt, der Abstand zwischen Wellentälern oder Bergen sind 2π. Dazwischen liegen immer Nullstellen und entsprechend kann ich mit Pi halbe die aufeinander schieben. Mal einfach mal ausprobieren, auch für ein paar Werte, dann wird es vielleicht klar. War es noch eine zweite Frage? Ich könnte das nennen, wie ich gerne möchte. Ich muss quasi nur definieren an dieser Stelle, Phi Strich ist Phi minus Pi halbe. Das ist quasi eine Definition. Ich denke mir aus, ich würde das gerne so nennen, damit ich nicht immer diesen ganzen Ausdruck schreibe. Es ist nur die Namensgebung sozusagen, eine Benennung. Okay. Sind noch mehr Fragen? Ja? Ah, die Frage war, was ein nicht dispersives Medium ist. Und ein Medium ist dann nicht dispersiv, wenn sich alle Frequenzen oder Wellen von allen Frequenzen mit der gleichen Geschwindigkeit in dem Medium ausbreiten. Ja? Also zum Beispiel verschiedene Töne haben die gleiche Schallgeschwindigkeit in Luft. Also weil die Tonhöhe ja eine Frequenz widerspiegelt und alle würden sich aber mit annähernd der gleichen Schallgeschwindigkeit ausbreiten. Gibt es noch Fragen? Ja? Also wir haben an der Stelle jetzt eingesetzt eine Welle, die eben diese Form hat und wir sehen dann, dass mit den Ableitungen da diese Omegas und diese Ks eine Rolle spielen. Das heißt, aus der Welle selber lesen wir quasi die Bedingung ab für dieses V-Quadrat. Aber ja, das kann man sich merken. Okay, gibt es noch Fragen? Im Moment sehe ich keine weiteren, dann würde ich an der Stelle mich verabschieden, mich für die Aufmerksamkeit bedanken und ich wünsche schon mal ein schönes Wochenende.